Deutschlandfunk.
Der Fernseher ist kaputt. Ich werde ins Studio gebracht, Heinz Konrads befragt mich über mein Leben und genau an diesem Vormittag freut im Sanatorium der Fernseher aus.
Wie bitte?
Hören Sie, Frau Einzinger, ich war heute im ORF.
Im Radio?
Im Fernsehen.
Welche Sendung?
Na, die mit dem...
Na. Sonntag früh läuft nur der Heinz Konrad.
Ja, beim Konrads war ich. Er hat mich nach meinem Leben gefragt. Meine Arbeit mit dem großen GW Papst.
Sie kennen wirklich den Peter Alexander?
Ja, Frau Einzinger.
Warum bin ich so aufgeregt? Rosenzweig. Irgendwer hat so geheißen, aber wer? Und irgendwas ist nicht gut gegangen in der Sendung. Ich bin noch was gefragt worden, über das ich nicht reden will. Die Mina vielleicht. Wir waren nur 14 Monate verheiratet. Aber nein, warum hätte man noch ihr fragen sollen? Das interessiert doch niemanden. Noch Papst wird man gefragt haben. Noch ein Papst. Und noch unserem letzten Dreh damals in Prag. Beim Fall Molander.
Lichtspiel, Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann, Folge 4.
Die Fahrt nach Prag, vor kurzem noch 4 Stunden lang, dauerte jetzt 3 Tage. Der Zug fuhr langsam und blieb ständig stehen, weil Militärtransporte vorgelassen werden mussten.
Was meinen Sie? Ein zu großer Saal? Wirkt das nicht irgendwie seltsam?
Nur wenn der Saal nicht groß genug ist. Um ein Drittel zu groß sieht aus wie ein Fehler, ums Fünffache zu groß. Das ist ein Stil.
Draußen in der Ferne war eine Mauer mit Stacheldraht aufgetaucht. Sie war so lang, dass sie für 5 Minuten am Horizont stand. Ein schmaler Turm, darauf der reglose Schatten eines Mannes.
Verstehen Sie, Wilczek? Das Konzert ist die wichtigste Szene. Sie liegt genau in der Mitte, aber vorher sehen wir sie im Voraus, danach im Rückblick.
Als sie in Wiener Neustadt übernachteten, gerieten sie in einen Bombenangriff. Plötzlich erzitterte ihr Gasthof unter einem Lärm, wie Papst ihn noch nie gehört hatte. Draußen war die Nacht taghell erleuchtet. Das Haus neben ihnen brannte lichterloh, ebenso das Haus gegenüber. Papst warf sich den seidenen Schlafrock über, schlüpfte in seine Schuhe und lief aus dem Zimmer. Auf der Treppe saß vorgebeugt, den Kopf in die Hände gestützt, ein Mann.
Kuhle!
Kuhle, der Kameramann, war ein dürrer und zutiefst erschütterter Mann, der gerade in Hamburg ausgebombt worden und 3 Tage im Luftschutzkeller verschüttet gewesen war.
Jetzt beruhigen Sie sich doch! Kuhle, nehmen Sie sich zusammen! Wir haben doch noch Glück gehabt! Den Gasthof hat es gar nicht erwischt!
Heilige Kacke! Was für eine unfassbare Scheiße!
Wegener!
Paul Wegener, den Papst gleich für eine Doppelrolle von Staatsanwalt und Fälscher vorgesehen hatte, kam im flatternden Nachthemd mit nackten Füßen nach draußen.
Mensch, Wilczek, wie haben Sie es denn bitte geschafft, sich noch ganz anzuziehen? Wo ist Kuhle?
Der sitzt da.
So standen sie nebeneinander, hielten sich die Hände vor die Gesichter und sahen hilflos zu, wie aus einem der brennenden Häuser Menschen taumelten. Papst dachte an Jakob, der einberufen worden war. Was, wenn sie nach England gegangen wären? Wer sagte denn, dass sie dort nicht das Verhängnis hätte treffen können unter all den Bombenangriffen? Wären sie in Frankreich geblieben, so wären sie jetzt genauso unter deutscher Herrschaft. Wäre er in den Vereinigten Staaten, so wäre Jakob jetzt in der amerikanischen Armee und ebenfalls in Gefahr. Vielleicht in Europa, vielleicht im Pazifik. Die Zeit war aus den Fugen. Überall. Und man musste einen Weg finden, seine Arbeit zu machen.
Na, das wären lustige Dreharbeiten.
Es wird schon.
Bitte?
Es wird schon. Wenn man Filme macht, ist man immer in Not. Es gibt immer Probleme. Man braucht immer einen Plan B und dann einen Plan C. Worauf es wirklich ankommt, ist, dass man nicht die Nerven verliert. Ah! Ah!
In Prag gab es kaum Zerstörungen. Nur ein paar Bomben waren gefallen, nur wenige Häuser getroffen. Das war der Grund dafür, dass Filme jetzt hier gedreht wurden. Man bekam sogar genug zu essen.
Ein Telegramm? Geben Sie her. Von Jakob.
Jakob telegrafierte stolz, morgen gehe es zu den Panzern und dann in den Osten an die Front.
Abreißen. Alles abreißen.
Bitte?
Die Dekoration der Wohnung. Die Kammer des Geigers. Zu bürgerlich, zu realistisch. Gut gemacht, bis ins Detail, aber falsch für diesen...
Also abreißen?
Abreißen!
Die Umbauten gingen schneller vonstatten, als Papst je erlebt hatte. Sie wurden von französischen Kriegsgefangenen erledigt. Alle froh darüber, für leichte Arbeit abkommandiert zu sein.
Den Tisch schief, machen Sie nur drei Beine. Die Stühle zu hoch, sodass die Sitzenden sich vorn überbeugen müssen, um die Teller zu erreichen.
Sowas macht man eigentlich nicht mehr. Also vor 25 Jahren hat man sowas gemacht.
Ich weiß. Ich war dabei.
Papst ließ die Schatten der am Tisch sitzenden Familie malen. Spitz, überlang und mit dünnen Gliedmaßen zogen sie sich über den Fußboden und die schiefe Wand empor. Er forderte Elisabeth Markus auf, die Mutter Molander, mit brüchiger Stimme zu sprechen.
Eine zerstörte Frau, unzufrieden bis ins Mark, voller Hass gegen das Leben, auch gegen ihre eigene Tochter.
Aber das ist ja schrecklich. Das möchte ich nicht spielen.
Aber deswegen haben Sie doch die Rolle bekommen. Deshalb habe ich auf Ihre Mitwirkung bestanden. Weil Sie das können. Weil es keine andere kann. Ich bitte Sie, schenken Sie mir, schenken Sie uns allen Ihre Gabe.
Wie immer sprach er mit jedem Schauspieler anders. Dem einen gab er Befehle, eine andere bat er, dem dritten gab er in trocken, ernstem Ton Erklärungen, mit einem anderen lachte er, bis sie einander in die Arme fielen.
Wegener, Sie müssen gar nicht spielen. Sprechen Sie einfach den Text.
Gut, aber finden Sie es nicht seltsam, Papst?
Was?
Dass wir mitten im Weltuntergang so einen Film drehen, so ein Kunstwerk.
Kunst, Wegener, ist immer unpassend, immer unnötig, wenn sie entsteht. Und später, wenn man zurückblickt, ist sie das Einzige, was wichtig war.
Weil Willi Kuhle, der Kameramann, kaum noch ansprechbar war, führten Papst und Wilczek nun die Kamera selbst. Einmal der eine, dann der andere.
Läuft! Und bitte los!
Papst hatte abgenommen. Er war schlecht rasiert und über sein rechtes Brillenglas lief ein Sprung.
Danke, aus! Wir machen noch eine...
Allen fiel auf, dass er immer den gleichen Anzug trug. Es ging der Witz herum, dass er wohl auch darin schlief.
Sie sind schon weit über dem Budget, Papst. Das hier soll ein Krimi werden, ein kleiner, spannender Film für 1 Million Reichsmark. Aber was Sie hier veranstalten, Mann, Papst, 25 Stuhlreihen im Konzertsaal, Spiegel an den Wänden wie bei Metropolis.
Ich habe Rückendeckung des Ministers. Bedenken Sie doch, er hat mich den wichtigsten Vertreter der deutschen Filmkunst genannt.
Wo hat er das? Das ist doch Harlan.
Bitte? Wenn dieser Krieg gewonnen ist, und Sie wissen, das wird er bald sein, oder etwa nicht?
Natürlich.
Also wenn dieser Krieg gewonnen ist, bald... Sehr bald, dann wird auch danach gefragt werden, welche kulturellen Leistungen das Reich unterdessen erbracht hat. Und man wird fragen, wer diese Leistungen gefördert und wer im Wege gestanden hat.
Ja, gewiss, ja.
Alles war genau geplant. 750 Statisten würden den Saal füllen. Für die Abendgarderobe waren die Kostümverleiher der Stadt ausgeräumt worden. 14 Schneider hatte man geholt, um die Kostüme anzupassen. Die Produktion hatte 4 Wehrmachtskompanien besorgt. Die Frauen waren schwerer zu organisieren gewesen. Sie hatten nur 30 Flakhelferinnen sowie 40 Reinigungsgehilfinnen und 10 Funkerinnen bekommen. Damit die Überzahl der Männer nicht auffiel, würde man die Frauen vorne platzieren müssen. Und weit hinten mussten einige als Frauen verkleidete Männer sitzen. Zu diesem Zweck hatte man immerhin 37 Perücken in unterschiedlichen Haarfarben aufgetrieben.
Gute und schlechte Nachrichten, Papst.
Ja?
Sie haben uns die schon erfolgten Budgetüberschreitungen nachträglich bewilligt. Ja. 240.000 Reichsmark. Es darf nicht mehr werden, aber wir sind ausgeglichen.
Ich wusste es. Und was ist die schlechte Nachricht?
Sie kommen nicht.
Wer?
Die Statisten. Sie sind zum Einsatz gerufen worden. Die Soldaten, aber auch die Flakhelferinnen und die Funkerinnen. Nur die Reinigungsfrauen kriegen wir noch, aber das sind nicht viele.
Das kriegen wir doch hin, oder? Wenn man einen Film macht, ist man immer in einer Notlage. Das sagen Sie doch selber immer.
Wir können das Konzert nicht später drehen. Wir haben nur noch 3 Tage, dann haben wir das Studio nicht mehr und die Verträge der Schauspieler laufen aus.
Dann sieht man eben nur den Geiger und die Zuschauer in der ersten Reihe. So wird's doch oft gemacht.
Das würde den Film ruinieren.
Ja, Witzig. Nun, es geht nicht anders. Wir können doch nicht 800 Statisten einfach so auf der Straße einsammeln.
Nein, nicht auf der Straße.
Ich
Also ich müsste mich direkt ans Büro des Reichsprotektors wenden.
Das ist Ihre Aufgabe. Wohin Sie sich wenden, was Sie mit wem besprechen, das ist Ihr Beruf. Mein Beruf ist, übermorgen zu drehen.
Ich verstehe nicht.
Ich glaube, ich schon. Aber ich muss sicher sein, ob Sie
ich
wirklich...
Ich muss sicher sein, dass ich meine Arbeit machen kann. Lassen Sie mich in Ruhe mit Einzelheiten und verschwenden Sie nicht meine Zeit.
Franz stand eine Weile mit gesenktem Kopf und sah den Grashalmen, die durch die Sprünge im Asphalt gewachsen waren, dabei zu, wie sie im Wind zitterten. Ihm kam der Gedanke, dass er zum Bahnhof fahren und den nächsten Zug nach Wien nehmen konnte.
Das war nicht verboten. Es würde wohl Folgen haben. Meine Freistellung vom Militär würde aufgehoben werden. Man würde mich nach Frankreich schicken oder sogar nach Russland.
Dann seufzte er, wunderte sich über seinen Gedanken und folgte Pabst ins Atelier, wo sie weiter die Finger des Geigers filmten.
Glauben Sie wirklich, Pabst, dass wir morgen drehen können?
Mhm. Ich bin übrigens Wilhelm. Wollen wir du sagen? Du warst immer ein guter Schüler, ein Gefolgsmann, dem ich vertrauen konnte. Ein guter Assistent.
Eine große Ehre.
Ach, nichts da.
Wilczek fiel auf, wie erschöpft Pabst aussah. Seine Wangen waren eingefallen, unter seinen Augen waren tiefe Ringe. Er wollte ihn fragen, ob er krank war, aber da überkam ihn von Neuem die Verwirrung. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 und noch mehr große Lastwagen fuhren in der Gegenrichtung vorbei. Wilczek wollte ihnen nachsehen, konnte aber nicht, weil die Kolonne noch immer nicht vorbei war. Einen Moment später fand er sich in seinem Hotelzimmer, ohne zu wissen, wie er dorthin gekommen war.
Franzl, was ist los? Blass bist du.
Tascha.
Wilczek hatte nie viel Selbstvertrauen gehabt, wenn es um Frauen ging. Aber Daschas einfache Freundlichkeit hatte ihm Mut gemacht.
Ich kann halt nicht. Es ist alles so.
Mach doch nichts, Franzl. Schlaf ich trotzdem bei dir.
Mit mitleidigem Lächeln zog die Kellnerin ihre Bluse aus.
Schlaf ich trotzdem bei dir.
Er strich mit der Hand über ihre Stirn, bevor sie unter die Bettdecke glitten. Aber seine Gedanken waren anderswo. Und seine Seele war wie betäubt. Schon 10 Minuten, bevor sie die Barrandov-Studios erreichten, kamen sie an den feldgrauen Lastwagen vorbei, die in langer Reihe am Straßenrand parkten.
Was machen denn die ganzen Soldaten hier? Und die? Ich meine, ist das SS? Grüß euch.
Morgen.
Franz wollte nachfragen, aber die Kehle war ihm zugeschnürt. Er merkte, dass er das, was er doch wusste, nicht wissen wollte.
Die Statisten, sie sind da.
Reglos saßen sie, Reihe für Reihe, vervielfältigt von den Spiegeln, sodass sie unzählig schienen. Dürr waren sie, die Gesichter ausgemergelt. Ein schwerer Geruch hing über ihnen, aber sie trugen schon ihre Kostüme, auch wenn die Kragen zu weit waren und die Jacken schlotterten.
Die ganze Nacht musste daran gearbeitet worden sein. Aber wo waren die ganzen Schneider? Grüß euch.
Morgen.
Morgen.
Hallo.
Franz ging durchs Spalier der Wächter, schweigend gefolgt von Pabst, auf die Studiotür zu und fragte sich, ob er tatsächlich gerade schon drinnen gewesen war. Ob er also das, wovon er wusste, dass er es gleich sehen würde, wirklich schon gesehen haben konnte.
Die Statisten. Sie sind da.
Reglos, weil man es ihnen befohlen hatte. Schweigend, weil sie nicht reden durften.
Sie versuchten, aufrecht zu sitzen, weil sie mussten. Aber viele konnten nicht. Und einige husteten, was sie zwar nicht durften, aber auch nicht unterdrücken konnten. Der Geruch war furchtbar.
Grüß euch.
Morgen.
Morgen.
Hallo.
Franz trat unwillkürlich zurück, schloss die Autotür, ging durchs Spalier der Wächter. Aber er wusste, dass er eigentlich schon drinnen war.
Wilczek!
Die Zeit hatte sich verwickelt wie eine Filmrolle.
Wilczek! Jetzt gilt's. Die wichtigste Einstellung des Films.
Und Achtung, wir gehen auf Anfang.
Die Soldaten duckten sich und verschwanden hinter den Pappwänden, die schweren Marmor vortäuschten.
Starren, gebannt, nicht rühren.
Durchs Okular ein Saal voller Zuhörer. Sie starren gebannt nach vorn und rühren sich nicht.
Doch dann merkte Wilczek, dass er ja gar nicht hinter der Kamera war. Vielmehr war er an der Seite des Raumes neben Papst und die Stimme, die...
Starren, nicht rühren!
Rief, kam von der anderen Seite. Oder kam sie doch von oben, wo die Scheinwerfer hingen?
Nein, das geht nicht. Wilhelm, das geht doch so nicht.
Franz, niemandem, keinem einzigen Menschen wird wegen uns etwas angetan. Niemand wurde wegen uns... Der Film muss fertig werden! Hör zu!
Nein, das nicht. Wilhelm!
Verzeihung, was meinen Sie?
Sie sind ja gar nicht Wilhelm.
Papst konnte ihn nicht gehört haben, denn er stand anderswo auf der anderen Seite der Halle und sprach mit dem Oberbeleuchter. Sofort änderte das Licht seine Temperatur, das Gold um den Luster glänzte noch goldener.
Jetzt film schon! Franz! Na los!
Und Franz fand sich wieder auf dem Konzertpodium hinter der Kamera, um den frontalen Blick ins Publikum zu filmen.
Achtung, wir gehen noch mal auf Anfang.
Und wieder starren, gebannt, nicht rühren.
Dieser ganze Wahnsinn, Franz, dieser teuflische Wahnsinn gibt uns die Möglichkeit, einen großen Film zu machen. Ohne uns wäre alles genauso. Niemand wäre gerettet, niemand besser dran. Aber es gäbe den Film nicht.
Franz blickte durchs Okular. Ein alter Mann mit klugen, stechenden Augen. Neben ihm eine Frau unerkennbaren Alters. Sie trug ein seidenes Kopftuch, wohl um den geschorenen Kopf zu bedecken.
Nach vorne! Nur nach vorne! Keiner glotzt in die Linse!
Ton ab! Und bitte!
Der Schauspieler Robert Tessen tat so, als fiedle er, was ihm nicht recht gelang. Und weil Wilczek sah, dass da kein anderer war, rief er einfach selbst.
Denken Sie daran, Sie müssen nicht wirklich spielen! Hören Sie sich nicht zu, es braucht nicht gut zu klingen, nur die Bewegungen müssen stimmen.
Richtig so, sehr richtig, Franz. Weiter mit der Kamerafahrt.
Die Kamera stand auf einer Plattform am langen Arm eines Krans. Und während sie sich hob, drehte sie sich zurück zum Podium, wo Tessen in immer weitere Ferne rückte, weil der Kameramann, der natürlich Franz sein musste, weil Papst Höhenangst hatte, kontinuierlich die Brennweite verkürzte. Sehr schwer zu machen war das. Und beim ersten Mal gelang es auch nicht. Franz verzog die Schärfe, der Fokus ging verloren, Tessen verschwamm.
Nochmal, wieder auf Anfang.
Beim nächsten Versuch gelang es und Franz verlor nicht die Schärfe. Das Manöver war so schwer gewesen, dass er eine kurze Aufwallung von Stolz fühlte.
Das kann nicht jeder. Fast keiner kann das.
Als Franz langsam zu Boden gelassen wurde, sah er seinen ehemaligen Kinderarzt.
Dr. Seemann.
Er war immer am frühen Nachmittag gekommen, daheim in Wien, nach seiner Sprechstunde. Längst hatte er Franz erkannt und lächelte. Wie einst, wenn er an seinem Bett gestanden und ihm die kühle Hand auf die Stirn gelegt hatte.
Doktor.
Franz wollte sprechen, wollte etwas rufen, aber er durfte ja nicht und tatsächlich schüttelte Dr. Seemann den Kopf, als wäre es an ihm, Franz zu beruhigen. Dann war alles vorbei. Farben entstanden, Formen setzten sich zusammen. Franz war in einem Garten gewesen und seine Großmutter hatte ihn etwas gefragt.
Oma?
Franz! Was ist mit ihm?
Jemand half ihm auf. Dort war Dr. Seemann und blickte ihn auf eine Weise an, die man fast mitleidig hätte nennen können. Und da war es zu viel.
Ich kann nicht mehr.
Heil Hitler! Ihr Filmkacker seid alle die Leich.
Was?
Na, die tapferen Schneiderlein, die Kostüme anpassen mussten. Die wollten auch wegrennen. Tschechen, ihr Sindel ohne Schneid.
Sind ja nicht weit gekommen.
Wilczek! Franz, wir müssen es nicht nochmal machen. Wir haben, was wir brauchen.
Was?
Nur schon verständlich, dass einem schlecht wird, wenn man sich so durch die Luft wirbeln lässt. Aber... Ruh dich aus, Franz. Den Rest kann ich ohne dich erledigen. Wir haben, was wir brauchen.
Zuvor hatte er keine Zeit dafür gehabt. Jetzt aber machte Papst lange Spaziergänge. Am liebsten nach der Verdunkelung, wenn die Stadt so leer war, dass man meinte, sie wäre nur für einen selbst errichtet. Und weil seine Fantasie nach so vielen Jahrzehnten gar nicht mehr anders funktionieren konnte, stellte er sich Filme vor.
Ein Eifersuchtsmord auf der großen Brücke. Ein Golem, der aus einem tiefen Keller steigt.
Ein wenig altmodisch, diese Filme. Aber Prag erzeugte solche Bilder ganz von selbst. Der Fall Molander hingegen würde funkelnd modern sein. Der Krieg war in ein paar Wochen vorbei und dann würde die Welt sein Werk mit Staunen sehen. Seine Stellung unter den ersten Regisseuren würde wieder feststehen. Und wenn er in Amerika drehen würde, konnten sie ihm kein Drehbuch und keine schlechten Schauspieler mehr aufzwingen. Jetzt musste nur noch der Schnitt gelingen.
Trude? Ja, hörst du mich?
Ja, wir sind im Schneideraum, in den Studios.
Ja.
Ja, jetzt muss nur noch der Schnitt gelingen.
Ach, das wird er bestimmt.
Weißt du, Trude, mir fallen auf einmal Dinge auf, die ich gar nicht geplant hatte. Mutter Molander hält Kopf und Hände fast wie die Erika. Und Wegener legt seinem Sohn die Hand auf den Kopf. Gerade so wie ich selbst früher beim Jakob.
Von ihm keine Nachricht?
Nichts von ihm. Nein. Du wolltest doch Stücke schreiben. Früher.
Ich wollte viel. Ich wollte auch Schauspielerin sein. Das war, bevor ich dich geheiratet habe. Du hast gesagt, nicht in meinen Filmen.
Der Krieg kommt näher. Ich bin aufs Wehrmeldeamt zur Musterung berufen.
Oh Gott.
Ich würde natürlich gerne dienen.
Das rief er schnell, um ihr zuvorzukommen. Nicht auszudenken, wenn sie jetzt etwas Falsches sagte.
Es wäre mir eine Ehre für Deutschland. Aber das Ministerium hat dafür gesorgt, dass ich zurückgestellt werde. Hab keine Angst.
Ja, aber wenn du...
Trude? Hallo? Trude!
Gib mir doch mal diese Szene.
Zwei oder dreimal am Tag fiel der Strom aus. Die Bildschirme wurden dunkel, die Spulen erstarrten und sie konnten nichts tun, als hinauszugehen und zu rauchen. Während sie warteten, sprachen sie wenig. Sobald aber der Strom wieder kam, arbeiteten sie noch besser zusammen als früher.
Zurück, Franz. Wenn er dorthin liegt, schau. Wir brauchen ein Bild vom Fenster. Als Überleitung zum Gegenschuss. Haben wir etwas?
Ich schon nach.
Aber noch bevor Franz einen Vorschlag machen konnte, riss ein kleiner, glatzköpfiger Mann die Tür auf und schrie etwas in einer fremden Sprache.
Kalasch! Deutsch? Französisch? Kalasch!
Der Mann schrie wieder und da erst begriff Papst, wer das war.
Ach, Karasch, um Gottes Willen. Herr Karasch, der Autor. Was machen Sie denn hier?
Herr Hitler, meinen Film sehen.
Später, gern. Wir sind erst beim Schneiden.
Ich wende mich an die Partei.
Aber wieso denn?
Karasch ist ein verdientes Mitglied der Reichsschrifttumskammer.
Sicherlich.
Man hat Karasch nicht zu den Dreharbeiten eingeladen, bei denen er doch in vieler Hinsicht von Nutzen hätte sein können.
Setzen Sie sich doch lieber, Herr Karasch. Niemand wollte...
Sie sprechen mich mit Herr Dr. Karasch an. Warum ist hier kein Kötter? Ich habe zuvor bereits beim Film gewirkt. Gibt es im Schneideraum nicht immer einen?
Papst hatte am ersten Tag den Cutter nach Hause geschickt, aber das durfte keiner wissen, denn wenn der Mann nicht sein volles Honorar erhielt, würde er Beschwerde in Berlin einlegen.
Hat heute frei. Wohlverdienter Ruhetag.
Mitten im Film? Ha! Aber nun zeigen Sie schon.
Also dann, Franz.
Franz ließ die Filmrolle mit dem bereits geschnittenen Anfang laufen. Papst legte Karasch freundschaftlich die Hand auf die Schulter, aber dieser zuckte mit einer Grimasse zurück.
Wilhelm, was machen wir, wenn er was ändern will?
Ich glaube, das ist unser kleinstes Problem.
Hä?
Gestern habe ich Tschechen mit Gewehren gesehen. Etwas braut sich zusammen.
Aber meinst du nicht, dass wir...
Letztklassiger Dreck! Mieser, bolschewistischer, jüdischer, gemeiner, pornografischer Schweinedreck.
Aber Sie haben doch erst eine Minute...
Karasch wusste es. als sie zu mir kamen, Hippler und lieben einer. Wir haben den richtigen. Und dann noch seine saudumme Frau mit ihrem grindigen Bücherzirkel.
Aber Sie haben doch noch gar nichts gesehen,
ins dass... KZ! Sie beide! Dafür sorgt der Karasch jetzt!
Franz wusste, dass das eine gefährliche Lage war. Aber es half nichts. Er musste lachen.
Ich muss mich für meinen Assistenten entschuldigen.
Papst versuchte, sich in den Griff zu bekommen, aber es gelang nicht. Er lachte auch.
Warten Sie nur! Sie! Warten! Sie!
Noch ein Grund, warum wir uns beeilen müssen.
Aber was hat ihn denn... Er hat doch noch nichts gesehen.
Es war wohl genug. Er hat einen Instinkt für Qualität.
In den weiß gekachelten Räumen des Kopierwerks unter ihnen, wo ein Dutzend Frauen in Schutzanzügen arbeiteten, wurden Positivkopien gezogen. Aus diesen schnitt Papst mit Franz den Film zurecht. Dann wurde nach der so entstandenen Vorlage das Original negativ zerschnitten und neu geklebt.
Drehen kann fast jeder, Franz. Beim Schneiden macht man erst wirklich einen Film.
Gerade waren die Aufnahmen des Konzerts heraufgekommen. Deutlich sah man den Geiger, man sah die spielenden Finger, man sah den Bogen über die Saiten springen.
Und dann waren auch die Bilder von der Kranfahrt.
Ein Wirbel durch den strahlenden Saal, tief darunter die Köpfe der Menge.
Und so setzte Papst die Folge der Bilder zusammen. Jeder Schnitt ein Taktschlag, schneller, schneller, langsamer, Atem holen. Und jetzt stürzte die Zeit sich selbst in die Beschleunigung und die Kamera schnellte empor.
Was war das?
Hat es Fliegeralarm gegeben?
Nicht, dass ich wüsste.
Die nächsten 20 Minuten hörten sie in der Ferne Schüsse prasseln. Aber weil der Strom nicht ausfiel, arbeiteten sie weiter, bis die Nacht bleich wurde und die Sonne aufging. Erst als es von neuem dunkel wurde, mussten sie unterbrechen, um sich auszuruhen.
Sie sagen, das Radio ist an allem schuld. Ach, oh. Gestern hat es auf einmal nicht mehr auf Deutsch gesendet, sondern auf Tschechisch, obwohl es verboten ist. Die Menschen haben das als Signal verstanden, haben die deutschen Straßenschilder abgerissen und dann ist geschossen worden. Ja, ja. Was hast du da?
Ein Armeetornister.
Wir sollten den Zug nach Wien nehmen.
Das tun wir auch. Mit dem Film. Da drin. Wenn er fertig ist. Wenn wir Molander nicht fertig schneiden, war alles umsonst. Alles.
Du meinst, die Statisten? Selbst das war umsonst?
Was? Das waren keine Statisten, das waren Soldaten.
Was?
Franz, du warst doch da. Du hast es doch gesehen.
Auf einmal schienen Franz alle Erinnerungen unscharf zu werden. War es möglich, dass nichts davon geschehen war? Konnte man entscheiden, es sich eingebildet zu haben? Konnten die Erinnerungen falsch sein? Oder konnte man entscheiden, dass sie falsch waren, einfach weil man es wollte?
Wir müssen fertig werden. Dann gehen wir hinunter, lassen aus dem Negativ das Original schneiden, bringen es nach Wien.
So verging der Tag, so vergingen die Nacht und ein weiterer Tag. Sie aßen Butterbrote, die Franz aus der Halle stahl, in der lieben einer drehte. Sie tranken Unmengen von schwarzem Kaffee und der Film setzte sich zusammen, Einstellung für Einstellung. Und Franz bemerkte mit schwer beschreibbarer Erleichterung, dass in keiner davon Dr. Sämann sichtbar war.
Wilhelm, ich war gerade unten, das Kopierwerk ist leer.
Wie leer?
Leer, da ist keiner mehr. Die sind alle weg. Wer soll denn jetzt unser Negativ schneiden?
Na dann... Wir selbst.
Wie soll das gehen?
Wir müssen es selbst machen. Ich schneide oben, du passt unten das Negativ an.
Ich kann das nicht.
Früher beim Stummfilm war der erste Assistent immer der Schnittmeister. Du kannst das. Du musst dich nur konzentrieren. Und du darfst nie die Handschuhe ausziehen. Auf dem Negativ darf es nicht den kleinsten Kratzer geben. Hörst du?
Also saß Franz nun am Umroller, vor ihm das Zählwerk, rechts und links die großen Filmspulen. Er kurbelte Meter für Meter weiter, schnitt, klebte. Um ihn lag tiefe Stille. Auch Liebeneiners Leute waren verschwunden. Kulissenteile lagen auf dem Boden, darunter eine Harfe und eine zerbrochene Hollywood-Schaukel. Nur ein einsamer Hausmeister zog lustlos einen Besen durch die Halle.
Wilhelm.
Was? Wie lange habe ich geschlafen?
2 Stunden. Ich habe dich schlafen lassen.
Das hättest du nicht tun sollen. Wir haben keine Zeit. Komm, die letzte Rolle noch. Wir schneiden sie direkt auf dem Negativ.
In der letzten Einstellung verließ Fritz Molander das Gefängnis. Seine Hände waren drinnen gebrochen worden. Er würde nie wieder Geige spielen. Dann hätte zur Musik Paganinis der Nachspann begonnen.
Die Titel haben wir aber noch nicht.
Es muss auch so gehen. Nimm die Rolle.
Ich hab sie. Hier, der Tornister.
Los, jetzt, zum Bahnhof.
Es war früher Morgen. Straßenbahnen fuhren nicht mehr, Autos waren kaum zu sehen. Franz trug stöhnend den Armeetornister, in dem sich 5 Rollen des Films stapelten, jede in einer Metalldose. Papst trug einen Jutesack mit 2 weiteren Rollen. Er war so müde. Ihm kam es vor, als ob der Asphalt kleine Wellen würfe, dann auch, als ob sie mit dem Kopf nach unten gingen und der Himmel ein unendlicher Abgrund wäre.
Ich kann nicht mehr.
Du musst!
Der Tornister ist zu schwer, ich muss mich kurz ausruhen.
Ruh dich im Zug aus.
Glaubst du, dass noch ein Zug geht?
Muss.
Warum?
Weil wir ihn brauchen.
Papst hatte sich so aufs Filmschneiden eingestellt, dass es ihm schien, als könne er hier draußen weitermachen. Als stünde alles, was er sah, zur Disposition.
Der lange Weg am Fluss. Könnte man den nicht abkürzen, indem man nur unsere Füße zeigt? Dann für einen Moment den bedeutungsvoll schiefen Baum dort drüben.
Dann schon den Moment, wo wir triumphierend die Brücke zur Stadt überqueren.
So viel nutzlose Zeit, so viel leeres Trotten.
Und als er sich darauf konzentrierte, gelang es ihm tatsächlich. Er bekam den Schnitt fast problemlos hin. Füße, Baum, Himmel. Und hier waren sie schon. Auf der neuen Brücke, die jetzt gar nicht mehr so hieß, weil das Schild mit ihrem Namen rot beschmiert war.
Ich kann nicht mehr.
Halt durch! Wir sind gleich am Bahnhof.
Papst musste sich einen Moment ans steinerne Geländer lehnen. Schon der Jutesack mit den 2 Rollen war sehr schwer. Neben ihm stand Franz, schweißdurchnässt und gebeugt über dem Tornister mit den 5 Rollen.
Richle, es ist da.
Papst sah die Männer mit ihren Gewehren. Er überlegte. Eine absurde Leichtigkeit, gemischt aus Müdigkeit und Verwirrung, hatte ihn erfasst.
Man muss nur die Perspektive wechseln. Eine Kamera hinter den Männern, den Blick über ihre Schultern, entlang der Gewehrläufe auf die 2 fernen, beladenen Figuren auf der anderen Seite der Brücke. Und jetzt ein Schwenk. Die Kamera dreht sich. Straßen ziehen vorbei. Links auf der Potskala hatte jemand eine Barrikade aus Mülltonnen und einem Klavier errichtet. Weiter drehte sie sich, bis auf die kleine Straße, die in Richtung der Wenzelsgasse führte. Und dort, mittels einer Doppelbelichtung, erschienen die beiden bepackten Männer und setzten den Weg fort. Nicht umdrehen! Das zerstört den Effekt! Kann man das wirklich so machen? Warum geht denn das?
Aber er wusste, ohne hinzusehen, die Brücke hinter ihnen, auf welche die Männer eben noch mit ihren Gewehren zielten, war jetzt leer.
Ganz weiß im Gesicht.
Nur Staub.
Weg hier! Schnell! Schnell! Schneller! Nein, nein! Licht nach links!
Warum nicht? Links ist der Bahnhof!
Weil es nicht stimmt! In der letzten Einstellung sind wir von rechts nach links. Wenn wir jetzt hier andere Richtung...
Hier, den Keller! Schnell in Sicherheit!
Es ist bestimmt schwierig zu beleuchten vom Tageslicht durch die Staubwolke in die Dunkelheit.
Was?
Der Panzer, der geschossen hatte, fuhr vorbei. Sie waren ihm in Sekunden entkommen. Als ihre Augen sich ans Dunkel gewöhnt hatten, sahen sie, dass im Keller Menschen kauerten. Reglos, wartend. Aber die meisten sahen nicht ängstlich aus, eher...
Entschuldigung?
Gute Gesichter,
dachte Papst. Dafür musste man eine Weile suchen. Das brachten die Besetzungsbüros nur selten zustande.
Entschuldigung?
Ja, bitte.
Sie sind doch G.W. Papst.
Ja. Haben Sie meine Filme gesehen?
Einige.
Und? Haben Sie ihnen gefallen?
Was ist da oben los?
Aufstand. Irgendwann erträgt man es nicht mehr. Dann fürchtet man das niedrige Leben mehr als das Sterben. Er sagt, dass der äußerste Dreck, das Allerniedrigste, die ärgste Bosheit und Gemeinheit eben doch nicht existieren soll. Eine Weile vielleicht, aber dann nicht mehr. Sie fragt, wohin sie gehen, sie beide.
Wir? Bahnhof.
Ah, das ist recht. Vielleicht fahren noch Züge. Aber nehmen Sie besser nicht den direkten Weg. Gehen Sie lieber hinten rum. Ja,
Vorsicht, Wilhelm. Der Sack, die sind dort.
Na los. Auch an den Tornister damit.
Es geht nicht.
Es muss.
Es ist zu schwer.
Ach, jetzt. Gib her. Es geht schon.
Als sie auf die Straße kamen, spielte sich dort eine so aufwendige Massenszene ab, dass Papst unwillkürlich an die Kosten dachte.
Schau, seit Griffiths hat man solchen Aufwand nicht gesehen.
Die Straßen, da drüben sind schon alle abgesperrt. SS!
An den Wortfetzen, die die Laufenden wechselten, erkannte Papst, dass sie Deutsch sprachen.
Alle Deutschen in der Stadt wollen plötzlich zum Bahnhof. Komm jetzt, Franz!
Ich brauche eine Pause.
Keine Zeit!
Aber ich kann nicht mehr.
Dann eben nicht!
Dann sollte er eben zurückbleiben, dachte Papst.
Wilhelm.
Der Film war geschnitten. Franz hatte seine Aufgabe erfüllt. Er ging weiter, ohne sich umzudrehen. Die Eingänge zum Bahnhof waren gesperrt. Ein Panzer blockierte den Zugang zur Halle. Menschen schrien und protestierten, aber es half nichts. Man ließ sie nicht herein.
Ich bin G.W. Papst. Ich bin ein bekannter Regisseur. Ich reise im Auftrag des Ministers.
Dann haben Sie eine Sondergenehmigung?
Nicht schriftlich, aber ich habe ein...
Ohne kann er Sie nicht durchlassen.
Verstehen Sie nicht, wer ich bin? Ich habe...
Guter Mann. Jeder ist hier jemand, jeder will durch, jeder ist frei von einem Großkopferten, aber ich hab Befehle.
Papst rührte sich nicht. Ihm fiel nichts mehr zu sagen ein, aber er wusste, wie es funktionierte. Jetzt musste etwas Überraschendes passieren. Ein Wunder, etwas enorm Unwahrscheinliches, das doch irgendwie gerade noch Sinn ergab. So war es immer im Film, so musste es auch diesmal sein. Er schloss die Augen. Er spürte, dass er nur Sekunden von einer Ohnmacht entfernt war. Nur liegen, dachte er, nur nicht mehr diese Last.
Bist du das, Ferdl?
Franz?
Ja, mein Gott. Franzl Wilczek. Das gibt's ja nicht.
Dass du am Leben bist, Ferdl. Das ist der Ferdl Grasburg. Mit dem bin ich zusammen aufgewachsen.
Sehr erfreut.
Geht er zu dir? Mhm. Na, kommt's. Beeilt euch. Und grüßt den Papa in der Gärtnerei.
Ferdl, ich weiß gar nicht, wie ich da...
Reden wir später, wenn alles dabei ist. Jetzt lauft's.
Ja.
Laufen konnte Papst mit dem Tornister nicht. Aber er ging, so schnell es möglich war. Für Fahrkarten war keine Zeit mehr. Sie würden einfach den Schaffner bestechen, falls es einen gab.
Komm, Franz! Hilf mir doch mit dem Rucksack!
Die russische Befreiungsarmee, sie greift ein, aber auf Seiten der Tschechen.
Papst hatte noch nie von Vlasov gehört. Das Einzige, was zählte, war, dass dieser Zug losfuhr. Er war noch nie im Leben so müde gewesen. Er spürte den Zug unter sich schwanken, spürte sich versinken. Aber kurz bevor er das Bewusstsein verlor, kam ihm ein beunruhigender Gedanke. Wenn er jetzt so müde war, weil er tagelang ohne Schlaf den Film geschnitten hatte, wenn er jetzt nicht mehr klar denken konnte, hatte er dann zuvor klar gedacht? War es möglich, dass auch der Film das Produkt eines geschwächten Geistes war? Er konnte sich schon an nichts mehr erinnern. So viele Entscheidungen hatte er getroffen, aber keine einzige ließ sich zurückrufen.
Ich muss mir das Ganze so bald wie möglich ansehen. Gleich, wenn der Film in Wien kopiert ist. Also wenn...
Papst kam zu sich, weil der Zug stand. Es war früher Abend. Erschrocken tastete er nach dem Tornister mit den Filmrollen. Er war da.
Wir sind gleich in Brünn. Wenn wir Glück haben, steigen viele Leute aus.
Ich steige aus. Mein Platz wird frei. Und die Herren fahren nach Wien?
Ja, Wien. Unglaublich, dass wir es rausgeschafft haben.
Da haben's recht, ja. Ich bin ein Hufschmied. Ich hab noch Metall gefunden. Keiner kümmert sich mehr drum. All die Pferde, die schönen Tiere. Es gibt nicht genug Autos für die Wehrmacht, also werden Pferde eingesetzt. Und wenn die dann sterben, ja, was ist? Niemand kümmert sich mehr drum. Keiner sammelt schönen Hufeisen ein. Und Sie, was machen Sie in Wien?
Ich fahre zu meinen Eltern. Ich habe sie sehr lange nicht gesehen.
Ja? Welcher Bezirk?
Döbling, Quartierviertel. Mein Vater hat eine Gärtnerei. Wenn Sie mal Tulpenzwiebel brauchen.
Ich brauche sicher keine Tulpenzwiebel. Ich brauche mehr Hufeisen. Und ich brauche eine Frau. Heirat möchte ich. Und Frieden brauche ich auch.
Verzeihen Sie, wenn ich mich einmische, aber was wollen Sie damit sagen? Es wird Frieden geben, wenn der Krieg gewonnen ist, gewiss nicht zuvor.
Gnädiger Herr, das weiß ich. Aber es wird doch bald sein, nicht wahr?
Ja, natürlich bald. Sehr bald.
Der Hufschmied sah Papst in einer Weise an, die ihn daran erinnerte, was für eine fragwürdige Erscheinung er abgab. Er hatte sich seit vielen Tagen nicht rasiert oder die Kleidung gewechselt. Seine einst verletzte Hüfte brannte wie Feuer. In den Schultern und Kniegelenken pochte dumpfer Schmerz.
Schnapsen?
Aber immer. Wer gibt?
Na du, ich hab Vorhand.
Die beiden setzten sich auf den Boden und begannen Karten auszulegen. Neben dem Hufschmied ein Armeetornister. Es war genauso einer, wie Papst ihn hatte.
Stich.
Nutzt da nix.
Ich gewinn. Und wenn die Welt zusammenfällt.
Verzeihen Sie, was meinen Sie mit, wenn die Welt zusammenfällt? Sie zweifeln am Endsieg?
Schauen Sie, ich bin ein einfacher Mann.
Papst hörte den Hufschmied noch antworten, dass er ein einfacher Mann sei und es sich selbstverständlich nie herausnehmen würde, am Endsieg zu zweifeln. Dann war er wieder eingeschlafen. Er wachte auf, als der Zug in Wien zum Stehen kam. Es war wohl früher Morgen. Die Sonne war schon aufgegangen. Neben ihm rieb sich Franz die Augen. Papst hielt sich an dem Tornister fest, kam irgendwie auf die Knie und dann auf die Füße, richtete sich auf.
Wir haben's geschafft, Franz. Jetzt sofort zum Kopierwerk. Dann sehen wir, was wirklich an Molander dran ist.
Ein merkwürdiges Gefühl von Sorge hatte ihn erfasst. Kurz vor dem Aufwachen hatte er von einem Film geträumt, den er zu drehen hatte. Das geschah oft, aber bei diesem hatte er sich nicht entscheiden können, wie das Ende aussah.
Ich hab geträumt von einem Film. War es eine Komödie oder war es jene Art von Geschichte, bei der in letzter Minute noch etwas Entscheidendes dazwischen kam?
Ach so?
Du bist übrigens auch drin vorgekommen, Franz.
Also dann?
Ja.
Papst beugte sich hinunter, wollte den Tornister aufheben und bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Er war sehr schwer, aber das Gewicht war anders verteilt. Etwas war nicht wie vorher.
Franz? Franz, warte mal.
Im ersten Moment begriff er nicht, was das, was er sah, bedeutete. Er begriff nicht, dass die Entscheidung über die Art der Geschichte getroffen war. Er begriff nur, dass die beiden Armeetornister, die genau gleich aussahen, genau wie alle anderen Armeetornister, dass sie verwechselt worden waren. Und dass ein freundlicher Mann, dessen Namen er nicht kannte,
der Hufschmied,
jetzt mit dem Seinen durch Brünn ging.
Franz!
Denn dieser Tornister hier enthielt Hufeisen. Wohl 100 oder noch mehr in säuberlichen Bündeln. Und obwohl es ja keinen Zweifel mehr gab, zerrte er sie heraus. Eines nach dem anderen, als könnte sich darunter sein Film verbergen. Und dann hob er den Rucksack auf, schüttelte ihn und fand keinen Zettel darin, keine Karte, die den Namen des Mannes verraten hätte. Nur einige Hufnägel fanden sich noch ganz unten. Und ein Hammer und sonst nichts.
Vielleicht meldet er sich ja. Er könnte herausfinden, was das für ein Film ist. Er könnte sich zeigen lassen in irgendeinem Kino und... Und dann könnt ihr dich finden.
Ja, ja. Ja, ja. Das könnte er.
Und taub? Ja, fast besinnungslos vor Entsetzen ließ er den Rucksack fallen und stieg vorsichtig auf den Bahnsteig, wo Menschen sich streckten, ins Licht blinzelten, einander umarmten und vor Freude lachten.
Den Peter Alexander, den hab ich mal gekannt. Das war ein ganz großer.
Herr Witzek, machen Sie doch leise. Kuchen gibt's gleich, Kuchen.
Was?
Kuchen, weil heute Sonntag ist.
Ach so, ja. Warum bin ich so aufgeregt? Irgendwas ist nicht gut gegangen vorhin in der Fernsehsendung. Ich mach die Augen zu. Stickerln kommen zurück. Graue Flächen fühlen sich mit Farbe. Ich erinnere mich an was, ohne dass ich so recht wüsste, woran. Also mache ich den Schrank auf und lass mich auf die Knie fallen. Der Armeetornister. Schmutzig ist er und alt. Ja, jedes Mal, wenn ich die Jacken aus dem Schrank nehme, sehe ich ihn. Aber weil er immer da ist, habe ich lange nicht mehr über ihn nachgedacht. Kaum vorstellbar, dass ich den einmal tragen habe können. Drinnen sind Filmdosen. Ohne nachzusehen, weiß ich, wie viele es sind.
Herr Wilczek.
Ja? Ja, ja. Der Mann steht vor mir so, wie er damals in der Gärtnerei gestanden ist. Ich knie in einem Torfbeet, so wie ich ja jetzt auch auf den Knien bin, hier auf dem Teppich. Und schon damals tut mir dabei der Rücken weh, obwohl ich noch jung bin. Ja, bitte?
Ja, bitte? Gärtnerei Wilczek, das haben Sie doch gesagt letzte Woche im Zug. Wenn ich Tulpenzwiebeln brauche, soll ich zu Ihrem Vater kommen. Keiner hat bessere, haben Sie gesagt.
Tulpenzwiebeln?
Nein, ich brauche keine Tulpenzwiebeln, aber ich habe Ihren Rucksack. Bis nach Lischin habe ich ihn geschleppt, ich Trottel. Die sehen ja alle gleich aus, die Heerestornister.
Sie sind extra nach Wien gekommen.
Ich brauche die Hufeisen.
Die sind im Zug
geblieben. Die sind im Zug geblieben.
Bitte was?
Da schimpft er eine Zeit lang, stampft mit dem Fuß auf und schüttelt die Fäuste und sagt Wörter, die man sich gar nicht merken möchte.
Ganz ruhig, ganz ruhig.
Er beruhigt sich auch. Wir schütteln uns sogar die Hände. Hier auf dem Teppich, ich kniend, er stehend, der Tornister neben uns. Und er klopft mir auf die Schulter und fragt noch, was denn das für Blechdosen sind. Und ich sag,
ach, da waren Ihre Hufeisen wertvoller.
Herr Wilczek.
Und dann stehe ich neben dem Rucksack mit den Filmdosen und denk, ich muss dem Papst Bescheid sagen. Der wird so glücklich sein, sofort muss er's hören. Und rühre mich nicht. In seinem Schloss muss ich anrufen, vielleicht auch den Zug nehmen, muss ihm sagen, dass sein Film da ist. Und ich rühre mich nicht. Ein guter Schüler, hat er gesagt, ein Gefolgsmann, dem ich vertrauen kann. Jedenfalls knie ich dort im Garten bei dem Rucksack und tue nichts.
Herr Wilczek.
Wochen sind vergangen, Monate. Wie ich den Papst am Set von der Prozess besuch. Ja, wie soll ich ihm erklären, dass ich den Film schon ein Jahr hab? Ich erwähne den Konzertsaal, die Statisten. Aber er scheint gar nicht zu wissen, wovon ich rede. Irgendwann beginnt er immer vom verschwundenen Meisterwerk zu retten. Dem großen Film, der vielleicht doch einmal gefunden, der womöglich noch auftauchen wird. Wenn man nur wüsste, sagt er, wer der Hufschmied gewesen ist. Ja, antworte ich dann, wenn man nur wüsste. Und ich denk, ich habe ja noch Zeit. Die Jahre vergehen und auf einmal ist der Papst tot. Ein guter Schüler, ein Gefolgsmann. Was tut so einer jetzt?
Bitte, Herr Wilczek, Sie haben Ihre Kuchen nicht gegessen.
Sie haben mich schlecht rasiert. Ich war im Fernsehen. Wie oft kommt es schon vor, dass jemand ins Fernsehen geht aus dem Sanatorium? Und ich war schlecht rasiert?
Soll ich Ihnen den Kuchen vielleicht auf die Zimmer bringen?
Na, dann bringen Sie ihn heute.
Soll ich Ihnen den Rucksack vielleicht hier in den Schrank stellen? Da können Sie ihn wieder zumachen, ja? Mein Gott, witzig. Was haben Sie denn da drin?
Das geht Sie nichts an.
Sollen wir das nicht für Sie abholen lassen? Das ist doch nur im Weg, schwere Ding.
Können Sie sich vorstellen, dass ich das einmal hab heben können?
Sie waren ja ein sehr starker junger Mann, was?
Als die Frau Kraninger gestorben ist, ist alles auf den Müll gekommen.
Aber Herr Witzig.
Ich meine ja nur, ich habe ja auch keine Angehörigen. Nur eine geschiedene Frau, aber die...
Sollen wir es jemandem bringen?
Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Ich habe noch keinen Mittagsschlaf gehabt.
Also, keine Kuchen?
Doch, Kuchen schon. Müd bin ich. Die Wärme auf mein Gesicht fühlt sich angenehm an. Wie früher, als Kind, wenn ich krank war. Franzl, sind wir krank, hat der Dr. Seemann dann immer gesagt. Seine kühle Hand auf meiner Stirn. Und dann habe ich gedacht, er ist doch nicht krank, der Dr. Seemann. Also warum sagt er wir? Krank? Bin doch nur ich.
Lichtspiel, Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann, Folge 4. Es spielten G.W. Pabst, Thomas Leubel, Gertrude Pabst, Enne Schwarz, Jakob als Kind, Elliot Caro, Jakob als junger Mann, Oskar Kehlmann, Erika Pabst, Monika Gruber, Wilczek Jung, Felix Pöchhacker, Wilczek, Erwin Leder, Heinz Konrads, Anton Rattinger, Jerzabek, Hannes Liebmann, Kuno Krämer, Fabian Hinrichs, Minister, Holger Handke, Leni Riefenstahl, Bibiana Beglau, Greta Garbo, Valerie Ceplanova, Louis Brooks, Antonia Bill, Erzähler Michael Kranz, sowie in weiteren Rollen Theresa Albert, Marion Breckwold, Raphael Dwinger, Konstantin Frank, Gudrun Gabriel, Paul Heimel, Eva Marlene Hirschburger, Uriel Jung, Rudolf Krause, Roman Knischka, Felix Leicher, Patrick Strasser, Nicholas Mockridge, Andreas Nickel, Alice Prosser, Felix Römer, Jördis Trauer, Oliver Obanski und Julia Zimt. Besetzung Jutta Komnick und Kati Bonjour. Komposition Markus Lehmann-Horn, eingespielt vom Leopold Mozart Quartett. Klavier Katrin Isabel Klein. Regieassistenz und dramaturgische Mitarbeit Simon Hastreiter. Ton und Technik Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Bearbeitung und Regie Sebastian Stern. Dramaturgie Christine Grimm. Produktion Deutschlandfunk 2026. Dieses Hörspiel ist, ebenso wie die Romanvorlage, ein Werk der Fiktion, auch wenn es sich in vielem an den Lebensgeschichten des historischen G.W. Pabst und seiner Familie orientiert. So gab es etwa keinen Sohn mit dem Namen Jakob. Pabsts Filme sind bis heute zugänglich. Allein der Fall Molander, gedreht in den letzten Kriegsmonaten in Prag, gilt als verschollen. Über die Umstände der Dreharbeiten ist praktisch nichts bekannt.
Unser Hörspiel-Podcast ist noch voll mit ganz vielen, ganz unterschiedlichen Hörspielen, die sich alle zu hören lohnen. Ihr findet den Podcast in der Deutschlandfunk-App.